Hey.
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Die Bing-Bang Tour 2018, kein Terrain für Sprinter. Vorgestern auf der dritten Etappe, da wurde ihnen schon in die Suppe gespuckt, beziehungsweise sie haben sich selber verzockt. Und auch gestern auf der vierten Etappe war es wieder so, dass am Ende kein Sprinter vorne stand und sich über den Etappensieg freute, weil nämlich jemand anders, nämlich Jasper Stuyven von Trek Segafredo, den richtigen Plan hatte und den richtigen Riecher hatte und eine Besonderheit der Strecke nutzte, um sich ganz kurz vor dem Ziel dann doch noch entscheidend abzusetzen. Wir blicken zurück auf die vierte Etappe der Bing-Bang-Tour, auf die erste Etappe beim Arctic Race of Norway und wir haben natürlich auch wieder unseren Transfer-Ticker hier im Programm bei Radio Tour, dem Radsport-Talk von meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Ich begrüße unseren Experten Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, Jasper Stuyven, der hat sich also durchgesetzt auf der ersten Etappe der Bing-Bang-Tour. Ich sagte eben schon, er hat eine Besonderheit der Strecke ausgenutzt. Wie hat er es gemacht und sich diesen ersten Saisonsieg gesichert?
Ja, er hat eine Schikane kurz vor den letzten 1000 Metern ausgenutzt, hat dort sein Team Vollgas fahren lassen und sie haben es angefahren wie ein Sprint, nur dass dieser halt nicht erst 200 Meter vor dem Ziel eröffnet wurde, sondern eben schon kurz vor der 1000 Meter Marke und sie haben ihn dort abgeliefert, dann haben sich seine Helfer ein bisschen zurückfallen lassen, haben im Feld für Verwirrung gesorgt und die Sprinterteams waren eben auch verwirrt am Ende und konnten das nicht richtig wieder aufholen. Es wurde am Ende nochmal sehr knapp, also Stuyven ist da wirklich mit letzter Kraft über die Ziellinie gerollt, aber es hat eben gereicht, auch weil die Sprinterhelfer eben zu spät realisiert haben, wer da eigentlich was vorhat. Und Jasper Stuyven, der kann ordentlich rauftreten und hat sich dann eben den ersten Saisonsieg gesichert, der auch wirklich höchste Zeit war, denn er hatte schon so viele Top-10-Ergebnisse in dieser Saison. Nur für einen Sieg hat es eben noch nicht gereicht. Jetzt ist er eben dann doch endlich mal im Mitte August war es dann doch endlich soweit. Sein letzter Sieg übrigens auf der siebten Etappe der Bing Bang Tour im Vorjahr, also hat da eine lange Durststrecke hinter sich und die konnte er dann mit eben einer cleveren Angriffstaktik dann doch endlich mal beenden und generell war es eine sehr, sehr spannende Etappe gestern.
Ja, aber Stuyven, lass uns bei dem mal noch bleiben, der hat sich das am Abend vorher überlegt, hat beim Abendessen zu den Kollegen gesagt, lasst uns das so, so und so machen, wenn es die Möglichkeit gibt, ziehen wir das so durch. Ja, und das hat funktioniert. Also der kennt die Strecke, der hat sich gut eingefügt. Du hast gesagt, er hat auch schon mal auf der Bing Bang Tour gewonnen, allerdings nicht auf dieser Strecke beziehungsweise nicht auf dieser Etappe dann nach Adui. Aber 2013, da hat es ein anderer schon mal gemacht, der Australier Mark Renshaw nämlich, der hat es ganz ähnlich gemacht wie Jasper Stuyven. Also das war eine Idee, da hätten auch die Sprinter drauf kommen können.
Absolut, also das ist, die bekleckern sich jetzt nicht wirklich mit Ruhm nach dem verkorksten Tag gestern, wo man dann eben dafür gesorgt hat, dass die Ausreißer nicht mehr eingeholt wurden. Jetzt wieder ein Plan, der auch schon vorher aufgestellt wurde und der durchgezogen wurde. Eigentlich sollte da im Briefing doch darauf hingewiesen werden, dass es dort eben diese Schikane gibt und dass so eine Schikane natürlich auch im Feld immer noch mal ein bisschen für Unruhe sorgt. Das ist eigentlich auch klar. Und als man Trek Segafredo vorne gesehen hat, hätte es einem auch so ahnen, oder hätte man das auch schon ahnen können, denn Trek Segafredo ist ohne nominellen Sprinter angereist. Also da hätte man schon merken können, oder ist was im Busch. Aber scheinbar sind die Sprinterteams trotzdem überrascht worden, auch von Jasper Stuyven, ich habe es angesprochen, der ist einer, der richtig, richtig ordentlich in die Pedale treten kann, der richtig Watt abspulen kann, auch auf den letzten 1000 Metern und da haben sie sich wieder nicht mit Ruhm bekleckert und irgendwie scheint es langsam so, als würden die Sprinter alles dafür tun, nicht gewinnen zu wollen, denn das war jetzt wieder eine Sache, die man hätte verhindern können und wo auch durchaus ein Sieg im Massensprint möglich gewesen wäre und so ist es ist jetzt eben Jasper Stuyven, der so ein bisschen die Schlafmützigkeit ausnutzen kann und mit perfektem Plan zum Sieg fährt.
Und es hat eben gereicht, um sich auch gegen den heranstürzenden Caleb Ewan dann am Ende noch zu behaupten. Der Mann von Mitchelton Scott wurde Zweiter, dahinter Zdeněk Stuba und auf Platz 4 Rüdiger Selig von Bora Hansgrohe.
Ganz genau, Rüdiger Selig, der so ein bisschen Plan B war, weil Matteo Pellucci, der eigentliche Sprintkapitän, durch einen Massensturz nicht eingreifen konnte in den Sprint. Rüdiger Selig Plan B, da ist Platz 4 doch sehr, sehr beachtlich, ist ja sonst eher als Anfahrer für die Sprinter bei Bora Hansgrohe unterwegs und der wird doch gut zufrieden sein mit Platz 4. Das ist auf jeden Fall gar nicht schlecht, eben wie gesagt, weil Plan A nicht funktioniert hat und da kann man dann bei Bora auch mit leben. Aus deutscher Sicht sonst nicht viel zu holen gewesen bei dieser Etappe. Max Walscheid als 23. und Marcel Kittel als 70. sind in dem Sprint gar nicht richtig oder haben da gar nicht richtig reingehalten und von daher, ja, alles bislang relativ suboptimal. Es gibt noch eine Chance auf einen klaren Massensprint, danach wird es relativ schwierig. Also wenn Sie die Sprinter wirklich noch einen Sieg haben wollen, dann auf der heutigen Etappe, ansonsten wird das wohl nichts mehr mit einem Sprintsieg. Und dann gab es auf vier Sprintetappen am Ende nur einen Massensprint und das wäre doch schon relativ überraschend.
Und ob es den da gibt, werden wir natürlich dann auch nochmal aufdröseln am Montag dann hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Aber lass uns noch aufs Gesamtklassement gucken. Da liegt als bester Deutscher Maximilian Schachmann auf Platz 9, hat 41 Sekunden Rückstand auf Matej Mohoric von Bahrain Merida. Und der hat gestern dann trotz der flachen Etappe durch die Zwischensprints dann ausbauen können.
Ganz genau. Ich hatte ja gestern schon von diesem goldenen Kilometer berichtet, wo innerhalb von 1000 Metern drei Zwischensprints mit je 3 Sekunden Zeitbonifikation als Hauptpreis ausgefahren werden. Diese wurden von Sean Deby am 1., von Matej Mohoric am 2. und auch von Mike Matthews am 3. Zwischensprint gewonnen. Matthews hat dadurch ein bisschen was gut gemacht in der Gesamtwertung, ist jetzt 5. mit 30 Sekunden Rückstand, aber Mohoric konnte eben seinen Vorsprung auf den direkten Verfolger Sean Deby knapp ausbauen, beziehungsweise hat er eben jetzt 3 Sekunden Vorsprung auf Sean Deby. Stefan Küng 22 Sekunden Rückstand, Maxime Vertom 28, dann kommt eben Michael Matthews, Taco van der Hoorn, Victor Campenaerts und Craig Andersen und Max Schachmann, der in guter Ausgangsposition ist. Es wird ja am Wochenende doch noch relativ anspruchsvoll, was das Terrain angeht. Da wird der eine oder andere aus den vorderen Positionen wahrscheinlich noch zurückfallen und Max Schachmann hat die Möglichkeit, wenn er selber gut drauf ist, noch durchaus in die Top 5 vorzufahren. Oder vielleicht sogar noch weiter. Also der ist in einer sehr, sehr komfortablen Ausgangssituation und die 41 Sekunden sind durchaus auch noch zu reduzieren auf weniger Rückstand, je nachdem eben, was die Konkurrenz macht.
Dann gucken wir zum Arctic Race of Norway. Eine Attacke kurz vor dem Ende war auch hier auf der ersten Etappe entscheidend. Letztlich dafür, dass mal wieder ein Cross-Spezialist vorne sich am Ende platzieren konnte. Aber das ist ein alter Bekannter.
Ganz genau, Mathieu van der Poel am Ende vorne, der hat an dieser Schlussrampe sich als Stärkster erwiesen, 500 Meter vor dem Ziel die entscheidende Etappe, Attacke gesetzt, er war der Top-Favorit vor der Etappe, hat also gezeigt, dass er dieser Favoritenrolle durchaus gerecht wurde und er ist nur einmal kurz aus dem Gleichgewicht gekommen im gesamten Verlauf der Etappe. Er hat es nämlich geschafft, sich beim Jubeln fast auf die Nase zu legen und hätte dann aus dieser Erfolgsgeschichte dann doch noch so einen kleinen Teil gemacht, denn wie gesagt, beim Jubeln stürzen kurz vor der Ziellinie, das wäre doch sehr, sehr peinlich gewesen. So ist es aber der 5. Saisonsieg für den Cross-Spezialisten, der gezeigt hat, dass er weiterhin auf einer Erfolgswelle fährt und mit 23 jetzt schon der 11. Profisieg auf der Straße, der zeigt, dass auf jeden Fall mit ihm in den kommenden Jahren auch auf der Straße weiterhin zu rechnen ist. Er fährt noch für ein kleines Team, für einen Drittdivisionär, aber da ist durchaus möglich, dass er auch, wenn er sich dann mehr auf die Straße konzentrieren möchte, dann demnächst zumindest in die Kontinentalwertung, wenn nicht sogar in die World Tour Wertung aufsteigen kann und sich da einen doch sehr lukrativen Vertrag sichern kann. Am Ende ist es jetzt aber erstmal noch das kleine Team Corendon Circus. Er hat sich durchgesetzt gegen Sergej Czerneski und Benjamin de Klerk. Aus deutscher Sicht jetzt kein Fahrer vorne mit dabei, sind aber auch keine großen deutschen Fahrer mit am Start. Von daher also Mathieu van der Poel, einer der Top-Favoriten, denn die Etappen sehen alle relativ ähnlich aus, alle relativ hügelig, wellig und das mag Mathieu van der Poel und von daher gute Aussichten, dass er eben dem Sieg vielleicht noch den ein oder anderen Etappensieg und auch den Gesamtsieg hinzufügen kann.
Und van der Poel steht jetzt auch auf der Pole Position, also er ist der Führende in der Gesamtwertung und vielleicht taucht sein Name dann ja auch bald, du hast es gesagt, auch in unserem Transferticker nochmal auf den gucken wir natürlich heute auch und wir sehen, dass Mitchelton Scott weiter sich in seinen Farmteams umschaut.
Ganz genau. Callum Scotson ist jetzt schon der zweite Fahrer, der den Sprung aus dem Farmteam hochschafft. Das heißt Mitchelton Bike Exchange, also fast der gleiche Name sogar. Der 22-jährige Callum Scotson schafft also den Aufstieg, kriegt einen 2-Jahres-Vertrag. Das ist üblich für die Neoprofis. Er ist amtierender Zeitfahrmeister in der U23-Klasse in Australien. Also ein Zeitfahrspezialist, der auch in den Rundfahrten gar nicht schlecht abschneidet. Der soll jetzt also langsam ans Profiteam herangeführt werden. und als Neoprofi eben hat er den Sprung in die höchste Liga des Radsports geschafft.
Und Neues gibt's auch von Niki Terpstra, der verlässt mich Quickstep Floors.
Ja, das war, glaube ich, eine der größten Überraschungen, die es bislang in dieser gesamten Transferphase gab, denn Niki Terpstra geht nicht zu einem Konkurrenten in der World Tour, sondern schließt sich dem Kontinentalteam Direct Energy an. Dazu muss man allerdings wissen, dass Direct Energy eine World Tour Lizenz beantragt hat für die kommende Saison und da ist so ein großer Name natürlich durchaus hilfreich, wenn man also den Aufstieg schaffen möchte. Somit Niki Terpstra also ein großer Name, der die Klassikerfraktion verstärken soll bei Direct Energy und der natürlich auch dafür sorgt, dass Quickstep klar geschwächt in diese Klassiker geht, was bei Quickstep natürlich bedeutet, man hat statt 7 Kapitänen nur noch 6 bei so einem Klassiker, aber man hat eben mit Niki Terpstra einen Fahrer, der aus einem anderen Team dann durchaus dafür sorgen kann, Taktiken vielleicht auch dem Teammanager von Direct Energy so ein bisschen zu schildern, denn er kennt Quickstep Floors sehr, sehr gut und man hat natürlich mit ihm auch einen Fahrer, der als Einzelkämpfer mit einem 50 Kilometer Solo auch mal für eine Sensation sorgen könnte bei einem Monument, bei beispielsweise dann einen Sieg für Direct Energy einzufahren, wäre natürlich eine Sensation und die haben sich auf jeden Fall sehr, sehr gut verstärkt.
Und auch BMC bzw. CCC hat sich weiter verstärkt, die müssen ja einiges tun.
Ganz genau, da ist jetzt einer vom alten CCC-Kontinentalteam, von dem aktuellen CCC-Sbrandi-Team, jetzt mitgegangen mit seinem Hauptsponsor Simon Sinok, soll dort also für Verstärkung sorgen, darf mitkommen, hat also jetzt auch Planungssicherheit. Er ist 20 Jahre jung, aber aktueller Bahnrad-Weltmeister in der Disziplin Omnium, also Mehrkampf, und hat auch schon das eine oder andere Rennen auf der Straße gewonnen. Also für den geht es jetzt auch in die World Tour, darf sich dort beweisen und mit 20 Jahren also auch eher ein Nachwuchsfahrer, der das Team verstärken soll. Ich denke, in die Richtung wird sich das Team ja generell entwickeln, deutet sich ja so ein bisschen an, dass einige erfahrene Fahrer, aber auch viele junge Fahrer dieses Team prägen werden. Was genau da weiter rauskommt, es sind wie gesagt nach wie vor erst 9 Fahrer, die feststehen für das Team. Also da wird noch einiges an Arbeit zukommen, auch für uns hier in der Aufarbeitung, denn da werden noch einige Transfers von über die Bühne gehen. So mit 20 ist da durchaus noch zu rechnen.
Könnt ihr gespannt sein. Ihr verpasst nichts bei uns hier auf meinsportradio.de bei Radio Tour, dem Radsport Talk, und ihr verpasst auch nichts, wenn ihr auf radsportnews.com geht. Dort kriegt ihr alle News in Schriftform dann auch nochmal aufbereitet. Und noch einiges darüber hinaus, wenn ihr euch informieren wollt über Radsport, dann auf radsportnews.com, unserem Kooperationspartner bei diesem Podcast, bei Radio Tour. Lukas, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.